Liebe Gemeinde, der Sommer ist noch einmal zurückgekehrt und schenkt uns ein paar warme Tage. So lässt es sich aushalten vor dem Herbst, der unsere Welt für kurze Zeit in bunte Farben tauchen wird, bevor der triste graue Winter einzieht. Der Spätsommer hat so ein bisschen was Melancholisches, findet ihr nicht auch? Die Texte dieses Sonntags haben das auch. Sie handeln von Tod und Leid, aber auch von Auferstehung und Hoffnung. Sie sind wie ein kleiner Vorgeschmack auf den November mitten im September. Der Predigttext für heute ist aus einem kleinen Büchlein der Bibel, das wir wahrscheinlich eher selten aufschlagen, aus den Klageliedern Jeremias. 5 Kapitel, die halten, was der Titel verspricht, Klagen, herzzerreißende Klagen über den Untergang Jerusalems und über das Elend, das damals allerorts herrschte. Dem Propheten Jeremia werden sie zugeschrieben, diese Klagen, dem, der alles kommen sah, der warnte, eindringlich warnte vor der Übermacht der Babylonier, mit denen man sich besser nicht anlegte damals. Aber es half alles nichts. Sie wollten ihn nicht hören, den Propheten, der König nicht und seine Minister, die Priester nicht und die einflussreichen Leute in der Stadt und im Land auch nicht. Sie wollten seinen Pessimismus nicht hören, seine Schwarzseherei, dieses ewige Reden von der Umkehr zu Gott. Lieber redeten sie sich das drohende Unheil schön oder blendeten es ganz aus, bis die feindlichen Heere schließlich vor den Toren der Stadt lagen und alles kurz und klein geschlagen haben, was da war. Sie haben die stolze Stadt Jerusalem in einen Trümmerhaufen verwandelt. Den Tempel haben sie zerstört und den Königspalast, die Stadtmauern eingerissen, die Häuser verbrannt. Von denen, die das Inferno überlebt haben, haben sie die Gebildeten, die Handwerker, die Kaufleute, die Künstler nach Babylon deportiert, die, mit denen man dort etwas anfangen konnte, die oberen 10.000, wie wir bis heute sagen. Den König haben sie auch mitgenommen und ihn geblendet. Nur das einfache Volk ist da geblieben im Land, um die Äcker zu bestellen, um das Vieh zu weiden, um die Oliven und die Weintrauben zu ernten für die Babylonier, die neuen Herren im Land. Ich stelle mir Jeremia vor, wie er auf dem Ölberg sitzt, gegenüber der Stadt, ganz allein und schweigt, dort, wo Jesus später auch sitzt und weint über Jerusalem. Ich stelle mir vor, wie er anfängt zu klagen, wie er den Horror verarbeitet, den er erlebt hat, indem er Worte dafür sucht und sie aufschreibt. Worte für die schrecklichen Bilder von Tod und Gewalt, von Feuer und Vernichtung, von Raserei und Blut. Klagen ist eine gute Art, mit dem Trauma umzugehen. In der Klage baut Jeremia aus den Eindrücken der Zerstörung bergende Türme aus Worten. Die Klagelieder sind keine spontanen Gebete oder Klagen, die einer mitgeschrieben hat, während Jeremia seinen Schmerz herausgeschrien hat. Sie sind kunstvoll gestaltete Literatur. Das Klagelied, aus dem unser Text ist, ist alphabetisch aufgebaut. Der erste Vers beginnt mit dem Buchstaben Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, ebenso der zweite und dritte Vers. Dann geht es weiter mit dem Buchstaben Bet, auch 3 Verse lang, dann Gimel, Dalet und so weiter, das ganze Alphabet hindurch. Und das hat eine tiefere Bedeutung. Wenn alles in Trümmern liegt, so ist doch eins noch intakt und gibt Halt und Heimat, die Sprache. Die Klagelieder sind heilige Schrift geworden, für Juden zuerst und auch für Christen. Die Juden lesen sie jedes Jahr am 9. Tag des Monats Av, dem Gedenktag an die Zerstörung des Tempels und an andere Katastrophen, die an diesem Tag in der jüdischen Geschichte stattgefunden haben. Orthodoxe Juden lesen sie sogar wöchentlich an der Klagemauer. Ich lese also aus diesem Buch Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 22 bis 33. Und das ist der Text in der Mitte des Buches, wo der einzige Lichtblick in diesem traurigen, ja, in dieser traurigen Klage aufleuchtet. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Schier endlos ist das Chaos und das Leid, das es mit sich bringt, scheint kein Ende zu finden. So wie am 11. September 2001, so wie nach der großen Flut im Ahrtal, so wie für viele, die von Covid-19 schwer getroffen wurden oder lange getroffen wurden, so wie für die Mädchen und Frauen Afghanistans seit der Machtübernahme der Taliban. So schien auch für Jeremia der Schmerz kein Ende zu haben nach der Zerstörung Jerusalems. Jerusalem, das war das Herz Israels, der Ort, wo Gott seinen Namen hatte wohnen lassen, wo der König nach seinem Herzen regierte und seine Nachkommen. Ein heiliger Ort, ein unantastbarer Ort, so dachte man. Nun lag er verwüstet da, eine endlose Trümmerwüste. Und Jeremia dichtet unter diesem Eindruck ein Klagelied mit einer alphabetischen Struktur. Es beginnt mit A und endet mit Z. So wie das Leid einen Anfang hatte, so wird es auch ein Ende haben. Was Menschen bauen und worauf sie stolz sind, das mag ein Ende nehmen. Aber die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Wie finster auch die Nacht ist, es kommt ein neuer Morgen. So viel du auch verloren hast, schau doch, das Wichtigste ist noch da. Gottes Güte und Gnade ist noch da, seine Barmherzigkeit ist noch da, in dem Wort schwingt mütterliche Zuwendung mit, und seine Treue ist noch da, seine Verlässlichkeit und Wahrheit. Diese drei Wörter, Chesed, Rechem und Emet im Hebräischen, sind Schlüsselbegriffe in der hebräischen Bibel, um Gottes Wesen zu umschreiben. Sie kommen immer wieder vor an ganz zentralen Stellen. Normalerweise kommen diese Wörter im Singular, in der Einzahl vor, aber hier stehen sie in der Mehrzahl, alle drei. Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue sind im Dämmerlicht des anbrechenden Tages noch da, und nicht nur das, sie sind sogar im Überfluss da, in der Mehrzahl. Die Verwüstung ist nicht das Ende und sie ist nicht ohne Ende. Ohne Ende ist allein Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue. Das Klagelied wird hier zum Gebet und Gott wird zum Du. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass sich mitten im tiefsten Loch so eine leise Stimme zu Wort meldet, die das eine zutiefst weiß: Ich bin in Gottes Hand und Gott ist mein Schicksal. Eine Seelenstimme von ganz unten, die zu hoffen weiß, wenn alles hoffnungslos scheint. Man kann sie übertönen mit Weinen und Lamentieren, aber sie ist hartnäckig. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, um auszudrücken, dass die Hoffnung etwas ist wie ein seelischer Überlebenstrieb, eingepflanzt vom Schöpfer in die Tiefe jedes Menschen. Es ist gut, wenn in aller Klage und Trauer auch diese Stimme zu Wort kommt, mit ihrer ungemein tröstlichen Gewissheit. Es gibt einen Grund zur Hoffnung, und der ist Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue, die jeden Morgen neu ist und die kein Ende hat. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Harren, dieses Wort ist aus unserer Umgangssprache verschwunden, eigentlich schade. Denn Harren ist etwas Wichtiges und Wertvolles. Da steckt Warten drin, aber es ist nicht das gelangweilte Warten an der Bushaltestelle, wo wir unser Smartphone rausholen und gucken, wie wir das überbrücken können. Im Harren steckt eine gespannte Erwartung. Als ich ein kleiner Junge war, sollte mein Großvater einmal zu Besuch kommen. Er hatte einen Mercedes mit einem gepolsterten Lenkrad, so habe ich das in Erinnerung. Mich hat dieses Auto irgendwie sehr fasziniert und ich wollte unbedingt ein Stück mit ihm mitfahren. So bin ich vor die Tür gegangen und ein Stück die Straße runtergelaufen. Ich wollte ihn anhalten, den Großvater, der war nur kurz bei uns. Und so musste ich die Zeit nutzen, die mir dafür blieb. Und bei jedem Auto, das um die Ecke kam, habe ich aufgeregt geschaut, ob er es wohl ist. Da war ganz viel freudige Erwartung dabei. So geht Harren. Schließlich kam er und er hat mich gesehen. Und er hat angehalten und mich mitgenommen, die paar Meter zurück nach Hause. Wer auf Gott harrt, entdeckt darin seine Freundlichkeit, heißt es in unserem Text. Er ist auf dem Weg zu uns mit seiner Hilfe. Und er bringt seine Güte, Barmherzigkeit und Treue mit. Es gehört Geduld dazu, aber Geduld ist ein köstlich Ding für den, der weiß, dass Gott ihn sehen und anhalten wird für ihn. Und dann wird er uns mitnehmen, das letzte Stück bis nach Hause, wo der Tisch schon festlich gedeckt ist. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar, dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Das Joch ist noch so etwas, was aus unserem Alltag verschwunden ist. Mit einem Joch hat man zwei Zugtiere zusammengespannt, manchmal mehr, die dann gemeinsam einen Pflug oder einen Wagen gezogen haben. Ein Joch zwingt die Tiere in eine bestimmte Haltung. Es schränkt ihre Bewegungsfreiheit stark ein. Bis ein Tier sich an ein Joch gewöhnt hat, so habe ich gelesen, braucht es viel Zeit. Aber nur unter dem Joch können die Tiere Kräfte entwickeln, die sie ohne Joch nicht freisetzen könnten. Ein Bauer, der seine Tiere liebt, wird darauf achten, dass das Joch die Tiere nicht unnötig drückt. Gut gearbeitete Joche lassen sich verstellen, sie sind an den kritischen Stellen manchmal gepolstert und sie können angepasst werden an die individuelle Körperform des Tieres. Das erinnert mich an die Worte Jesu, der sagt: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er spannt sich selber mit uns zusammen in ein Joch, damit wir unseren Lebensacker mit ihm kraftvoll bestellen können. Manchmal bedeutet das Joch zu tragen, einsam zu sitzen und zu schweigen. Das kann harte Arbeit sein. Den Mund in den Staub stecken, das klingt abstoßend. Da ist wohl daran gedacht, auf dem Bauch im Staub zu liegen vor dem Feind. Das ist eine Geste der totalen Unterwerfung. Aber das gibt es heute auch noch. Wenn jemand in der katholischen Kirche Priester werden möchte oder als Mönch oder Nonne in ein Kloster aufgenommen wird, dann legt er oder sie sich bäuchlings auf den Boden in der Kirche und streckt die Arme zur Seite. Er soll körperlich spüren: Ich bin vom Staub der Erde genommen und ich lebe nur, weil Gott mir seinen Atem eingehaucht hat. Ich bin auf ihn angewiesen, mein Leben lang. Und in diesem Bewusstsein will ich in diese Berufung gehen. Und manchmal lässt Gott mich spüren, dass ich zurück muss in den Staub. Aber es ist Hoffnung da. Vielleicht, sagt Jeremia, wir dürfen gewisser sein heute, weil wir wissen, dass Jesus den Tod überwunden hat. Jesus hat in dieser Demut gelebt. Er hat dem, der ihn geschlagen hat, die Backe hingehalten und viel Schmach ausgehalten. Manchmal zwingt uns das Leben, das auch auszuhalten. Aber wenn Jesus mit uns zusammen in unserem Joch läuft, dann können wir das aushalten. Dann gibt es Hoffnung. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Da sitzt er, der Prophet Jeremia, ganz allein auf dem Berg, ihm gegenüber die zerstörte Stadt. Und im Geist möchte ich mich zu ihm setzen und mit ihm schweigen, weil es auch in unserer Welt so vieles gibt, wofür mir die Worte fehlen. Wir sind gerade dabei, die eindringlichen Warnungen der Propheten unserer Zeit vor der drohenden Klimakatastrophe in den Wind zu schlagen. Wir sind dabei, die Lebensgrundlage kommender Generationen unwiederbringlich zu zerstören. Wir holzen die Regenwälder ab, wir verschmutzen die Meere, wir verpesten die Luft. Wir haben noch 10 Jahre Zeit, sagt uns die Wissenschaft. Dann werden die Kipppunkte erreicht sein. Dann wird es sehr viel schwerer werden oder vielleicht unmöglich, den menschengemachten Teil der Erderwärmung noch auf ein Maß zu begrenzen, das ein erträgliches Leben ermöglicht für unsere Kinder und Enkel. Wie viel Grund zum Klagen werden wir noch bekommen in den nächsten Jahren? Wie oft werden wir die Klagelieder Jeremias rausholen und bemerken, die sind zeitlos, denn da ist immer Grund zum Klagen. Dieser Sommer hat uns einen Eindruck davon vermittelt, was es bedeutet, wenn die Klimakatastrophe konkret wird, an vielen Stellen auf dieser Welt. Am nächsten Sonntag ist Bundestagswahl. Spielen die Warnungen der Klimapropheten eine Rolle bei unserer Wahlentscheidung? Werden wir als Christinnen und Christen die Umkehr mit vorantreiben oder sie eher bremsen? Manche mögen hoffen, dass Gott die Krise ohne unser Zutun einfach wegzaubert oder dass vorher Entrückung ist. Oder manche mögen glauben, dass die Wehen der Endzeit sind. Gegen die kann man doch eh nichts tun, also tun wir halt nichts. Die Versuchung ist da, die Augen zu verschließen und sich auf das eigene Wohlergehen zu konzentrieren, noch einmal alles rausholen, solange es noch geht. So wie die Menschen in Jerusalem vor der Katastrophe. Gott will, dass wir zur Besinnung kommen, meine ich. Er ist betrübt. Er betrübt, aber er betrübt nicht von Herzen. Er tut es, damit wir aufwachen und uns berühren lassen von dem, was wir selber angerichtet haben. Er hält es aus, wenn wir ihm unsere Not und die Not der Welt klagen, und er hofft, dass uns das innerlich verändert und wir umkehren, weil wir im Klageprozess merken, das, was uns trägt und das, was uns Hoffnung schenkt, das ist viel beständiger als all das, was wir in dieser Welt verlieren können. Also bauen wir unser Leben doch lieber darauf und nicht auf das, was uns zwischen den Fingern zerrinnt. Es gibt Hoffnung, und wer zu ihr durchgedrungen ist, der soll sie in die Welt tragen, damit sie nicht den Mut verliert, diese wunderbare, von Gott so sehr geliebte Welt. Amen.